Gute OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Gordon Flacco sind zurück und er hat mir eben im Vorgespräch gesagt, dass ihm irgendwas auf der Seele brennt, weswegen ich das Intro kurz halte. Gordon, wie geht's dir?
Gute, mir geht's, ich bin wahrscheinlich immer am Rumheulen, weil ich immer ein bisschen manchmal auch angeschlagen am Wochenende bin. Ein bisschen angeschlagen fühle ich mich. Ja. Vielleicht aber auch, weil ich ein, zwei Kaltgetränke gestern Abend getrunken habe, die ich sonst nicht so häufig zu mir nehme. Mhm. Aber ich habe safe direkt was, womit ich hier reinstarten muss. Also, ich habe ein Uhrendilemma.
Oh.
Ursprünglich bin ich ein Uhrenträger. Aber ich bin auch jemand, der in seinem Leben wechselhaft Uhren getragen hat. Das heißt, ich hatte auch Phasen, wo ich keine getragen habe.
Mhm.
Und ich habe letztes Jahr zu meinem Geburtstag von meinen Freunden und meiner Partnerin, glaube ich, ja genau, so von allen zusammen eine Basquiat-Uhr geschenkt bekommen von, wie heißen die? Swatch, genau, so eine klassische M. Basquiat-Design, so eine Sonderedition.
Ja.
Und feiere ich hart, habe ich dann auch die ganze Zeit getragen. Vorher hatte ich halt so eine Apple Watch oder so und dann habe ich das Problem, das heißt Problem, ich habe mich darüber sehr gefreut, ich habe es ja auch selbst veranlasst, dass ich mir den linken Innenarm habe tätowieren lassen und zwar bis runter ans Handgelenk, also wirklich
ja.
Kante Hand anfangen.
Mhm.
Und und dann habe ich die Uhr nicht mehr getragen, weil mich das bildlich unheimlich stört.
Ja.
Und gestern hatte ich einfach Bock, wieder mal die Uhr zu tragen und dachte so, oh, ich probiere das mal, hab's angeguckt. Sieht ganz schlimm aus. Das macht so das ganze Tattoo gefühlt innerlich so kaputt. Es macht dann gar keinen Sinn, dass ich ein Tattoo hab. Und dann war ich so, scheiße, okay, dann mach ich's jetzt mal ans rechte Handgelenk.
Oh.
Und ich sag dir, das ist, also ich weiß noch nicht, was ich darüber fühle, das selbst dort getragen zu haben, so vom inneren Gefühl,
ja.
So, ne, wie sich das körperlich anfühlt, ja. Wie komisch das ist. Das andere ist, dass für mich Leute, die rechts ihre Uhr tragen, safe irgendwas falsch gemacht haben in ihrem Leben oder auch auf jeden Fall auf einer ganz komischen Spur laufen. Siehst du das genauso? Also bin ich ja der Einzige, der das so empfindet oder siehst du das genauso?
Ich bin da absolut deiner Meinung. Also es gibt einen Ausweg, dass das erklären kann, so. Nämlich, wenn sie Linkshänder sind.
Weil eine ich bin Linkshänder.
Ja, aber dann hast du eigentlich die Berechtigung, deine Uhr rechts zu tragen. Weil man trägt Uhren an sich an der schwachen Hand. Und da die meisten Leute auf der Welt Rechtshänder sind.
Also klar, weil so viele Leute Rechtshänder sind und es eher Usus ist, die Uhr links zu tragen, verstehe ich das, aber das ist doch kein, also der Grund, warum man die Uhr links trägt, ist doch sicherlich nicht, damit man es an der schwachen Hand trägt, oder?
Ich glaube.
Also warum trägt man überhaupt die Uhr eigentlich links?
Ich glaube, das kommt schon aus diesem schwacher Handding. Auf jeden Fall. Weil man mit der starken Hand auch im Arbeitskontext, mehr arbeiten muss und das dann wahrscheinlich eher stört. Weißt du? Es gibt ja auch, und das ist nochmal ein ganz anderer Schlag. Ich glaube, das ist vor allem bei Gastronomen und Kellnern der Start, wenn die Uhren so innen tragen. Checkst du das, wenn die so gedreht ist?
Oh, kennst du was ganz Weirdes, wenn so alte Männer Ringe haben, die Uhren sind?
Ja, scheiße, stimmt, gibt's auch.
Weißt du, so, ja. Schon so ein bisschen zu, das ist schon fast wie so Championship-Ringe, mir fällt gefühlt von der Größe. Und dann haben die da so ein kleines Uhrwerk oben drauf.
Ja, das ist ganz speziell, ja. Aber ich sag dir, wie es ist. Also ich finde, als Linkshänder ist das absolut okay.
Ah. Hm? Okay, ich verstehe jetzt. Ich hab's gerade nachgeguckt.
Okay.
Also früher, als man halt angefangen hat, Uhren zu bauen, also Armbanduhren, gab es halt auf jeden Fall mehr Rechtshänder als Linkshänder, so dass die Uhrenhersteller das Rädchen zum Einstellen der Uhr auf der rechten Seite platziert haben, weil du mit der rechten Seite filigraner Uhr einstellen kannst. Und demnach hat man dann halt eben die Uhr links getragen.
Aber ist dann für die Linkshänder an sich auch cool, weil mir passiert das manchmal, wenn ich mich so aufstütze oder so, dass dieses Rädchen sich dann hier irgendwie in den Handrücken so bohrt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, dann bohrt's, ja, aber es bohrt sich dann halt auch in, also auf der anderen Seite in die Hand.
Naja, wenn du die Uhr dann auf der anderen Seite trägst, dann geht das Rädchen praktisch
in den Arm.
Ja, in den Arm. Aber da ist der Knick nicht so, wie wenn du die Hand praktisch abknickst. Also da gewöhnst dir an. Ich glaube, das geht relativ schnell und als Linkshänder ist es absolut okay. Ich habe tatsächlich sowohl mein Vater als auch mein bester Freund sind wirklich davon überzeugt, dass man als Rechtshänder die Uhr rechts trägt und ich denke mir immer, Das ist falsch. Das ist falsch, jedes Mal, wenn ich sehe. Also, ja, ich habe da auf jeden Fall ein Thema, genauso wie du. Linker Unterarm-Tattoo habe ich mir auch schon länger überlegt, aber ich bin da so differenziert rangegangen, dass ich auch gesagt hätte, das geht dann maximal so bis hier, dass ich dann wirklich die Uhr
Das
noch
sehen alle
drüber tragen
Leute, sind
kann.
so ungefähr 4 Zentimeter entfernt vom wirklichen Gelenk.
Genau, das,
3 Zentimeter.
weil ich halt
Ja,
wirklich.
so ist es bei meinem einen, beim rechten. Ich habe ja
Ja.
bei beiden Innenarm, also Innen-Unterarm, ein Tattoo. Und bei meinem rechten habe ich das so, ja, 2 bis 3 Zentimeter, 3 Zentimeter Abstand. Bei meinem anderen ist es nicht so. Und ich muss sagen, ich feiere es, dass es so ist, weil so wirklich so diesen, das ist auch kein gerade verlaufender Rand, sondern der ist so ausgefranst und so. Ich feiere den Look, ja. Ich sage ja nicht, dass ich mein Tattoo liebe, aber ich liebe mein Tattoo.
Ja.
Auch da Werbung an Carlos, der jetzt gerade in Miami ist und Kubaner. Wer mal in Miami ist, kann sich gerne Kontakt von mir geben lassen, sich da günstig krass geile Tattoos stechen lassen.
Nice. Ja, also das Innenarm-Tattoo, Innenarm und Innenunterarm, Alter. Innenseite-Unterarm-Tattoo, das steht bei mir auf jeden Fall schon länger auf der Bucketlist. Aber ich kriege irgendwie nie den Arsch hoch. Keine Ahnung. Ist aber ein stabiler Punkt.
Hast du
Aber
ein Tattoo eigentlich?
nee, bislang noch nicht. Bislang noch nicht. Ich habe.
Ja, wenn der erste Moment kommt, dann bist du auf jeden Fall angefixt.
Ja, safe. Ich habe schon 100 Ideen für Sachen, die ich mir gerne stechen wollen würde. Aber ich habe noch nicht so wirklich. Also ich sehe mich viel auf diesem Innenseite-Unterarm-Ding. Aber sonst weiß ich nicht, welche Stellen so am Körper, wo
Ich
ich von
finde
einem Fan
Wade
bin.
oder außen. Also Außenseite des Beines, des Unterbeines finde ich sehr geil. Also nicht hinten die Wade, sondern die Seite. Feier
Ja,
ich sehr.
fühle ich irgendwie so für mich persönlich nicht, keine Ahnung.
Weil
Also,
du keine Waden hast,
ja. Nee, ich find Beintattoos, vor allem bei Männern, halt irgendwie immer so ein bisschen schwierig, keine Ahnung.
Nee.
Ist nicht mein Vibe, so. Arme sowieso geht klar, aber auch so Oberkörper, da muss man den richtigen Oberkörper für haben, sage ich einfach mal so, ne?
Das ist auch einer der Gründe, also ich habe einen tollen Oberkörper, ich liebe meinen Oberkörper, aber es ist einer der Gründe, weil der Oberkörper schon was ist, was ich so über die Jahre hinweg natürlich auch nochmal anders verändern kann. Die Haut ist da viel elastischer und das Ganze. Deswegen finde ich halt, oder was wird wahrscheinlich bei vielen Leuten so sein, dass halt Arme und Beine sich oder auch der Nacken oder sowas sich unheimlich gut eignen dafür, weil sich da verhältnismäßig, sei denn du hast jetzt ganz krasse Gewichtsschwankungen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, sich da kaum was tut.
Ja, gut, ich muss halt aber echt sagen, so Nacken und sowas, das hat ja dann auch viel damit zu tun, wie offen gehst du halt damit um. Ja, das ist so dieses Commitment gesellschaftlich, das du hast, wo du sagst, okay, ich bin tätowiert und ich kann es auch nach außen zeigen. Das geht ja nicht in jedem Beruf oder, weißt du, das kann ja auch zu Problemen führen. Auch Finger oder Hals und sowas. Das ist ja
Ja, Gesichte.
Gesicht sowieso von, ja, das ist ja
Da
wirklich
ist man
so.
dann schon, da kann man auf jeden Fall viele Dinge leider, also leider auch irgendwie nicht machen. Weiß
Ja.
nicht, ob es so eine Berechtigung hat, dass man aufgrund von Oberflächlichkeiten Menschen da begrenzt. Weiß ich nicht. Das ist eine große politische Diskussion.
Ja,
Die will
safe.
ich nicht aufmachen. Aber ich habe noch eine Frage zum Uhrenthema. Fühlst du den Vibe von Taschenuhren?
Also ich kenne ein paar Leute, bei denen ich den Vibe fühle. Es kommt halt wirklich, ich finde, das ist so ein Outfit-Ding. Weißt du? Also du kennst mich, wie ich rumlaufe. Stell dir mal vor, ich komm so in so einem Basketball-Outfit und hab so eine Taschenuhr. Ich glaube, der Vibe ist
Geht
es
doch
nicht.
voll fit, Mann. Na klar, wenn die schön so diesen goldenen Stil hat, dünn, nicht so eine dicke, so eine ganz klassische. Ich finde, die passt zu voll, also die kann man eigentlich modisch wirklich zu vielem oder mit vielem kombinieren.
Ja. Also,
Was wäre so ein Monokel, weißt du, so ein
ja,
einzelnes Brillenglas, das wäre
ja, safe.
ein bisschen übertrieben.
Also ich muss halt dazu sagen, ich bin halt, und du kennst mich, glaube ich, auch nur so, ich bin halt voller Armbanduhrentyp. Also ich trage eigentlich jeden Tag meine Armbanduhr. Also spätestens, wenn ich das Haus verlasse, ich habe sie jetzt gerade nicht an, so, aber ansonsten, wenn ich das Haus verlasse, habe ich in der Regel meine Armbanduhr an und deswegen dazu eine Taschenuhr noch dazu addieren wir natürlich auch ein bisschen drüber. Aber ich finde, das ist so, Also es ist so ein Schlag Menschen, den ich aber nicht irgendwie negativ oder positiv werten kann. So, weißt du, bei vielen Sachen bin ich ja immer der sagt, das hat dann so einen Touch, das ist dann irgendwie, mache ich mich drüber lustig oder so. Aber nee, Taschenuhren kann ein richtiger Swag sein, auf jeden Fall.
Ja, und wenn du es dann noch irgendwie so als ein Erbstück ist, was du von deinen Großeltern hast oder so.
Ja, dann bist du ganz schnell bei Pulp Fiction, ey. Ja, Uhren. Ist interessant. Aber ich als du eben mit der Taschenuhr angefangen hast, ich kann nicht aufhören, über Flavor Flav zu denken gerade.
I thought Flavor. You can't do this. Auch eine der wenigen Personen in der Öffentlichkeit, die immer in der dritten Person von sich spricht.
Ja.
Mit seiner dicken Uhr um Hals, mit seinem Wecker.
Alter Flavor.
Wie hieß diese Sendung mit Brigitte Nielsen? Wie hieß das?
Keine Ahnung. Keine Ahnung, Dicker.
Kennst du nicht diese Reality-TV-Show von Flavor Flav und Brigitte Nielsen so?
Nee.
Boah, da hast du was verpasst. Das gab's früher auf MTV.
Ja.
Und das war so ein bisschen so wie The Osbournes und so, halt so zu Hause. Und Flavor Flav, sehr lustig. Sehr lustig.
Also ich muss sagen, diese ganzen MTV-Zeiten, die habe ich halt einfach altersbedingt wirklich nicht mitbekommen. Und ich habe das Einzige, was ich dann im Nachhinein so ein bisschen verfolgt habe, waren Pimp My Ride und MTV Cribs. So.
Ja, waren ja auch die besten Formate damals auf MTV.
Ja.
Wobei auch vieles halt davon Wack war, also zum Beispiel Redman hat sein Haus gezeigt und es war so voll die Gammelhütte, so ein kleines Haus und vollgestellt mit irgendeinem Scheiß und es war überhaupt nicht sein Haus und hat einfach irgendwie Zeugs reingeschmissen und hat sich das so, hat es halt so auch sich lustig darüber gemacht.
Ja.
Und bei MTV Pimp My Ride war halt auch das auch alles sehr viel auf Show und Fake und nicht so richtig.
Yeah.
Also es ist schon was anderes, wie wenn halt eben dann hier irgendwelche Tuning-Formate liefen oder so.
Ja, gut, da bist du ja viel mehr drin als ich. Aber ich finde, so bei MTV Cribs, das hat auch immer so seinen Vibe, so. Wenn du so ein teures Anwesen hast, dann kommt es halt auch echt ohne Leute, die da sind, gar nicht. Deswegen sind immer so 20 Homies einfach so im Wohnzimmer gechillt, so als wäre gar nichts, ne? Einfach auch so ein komplett crazy Setting, so. Kommt jemand vorbei, der sich deine Wohnung anschaut. Stell dir das mal in Deutschland vor. So ein Format, wo Prominente ihre Wohnung zeigen. Und du kommst so rein mit dem Kamerateam und dann chillen da so 20 Typen. Einfach so drei im Pool, vier gerade am Playsy zocken und so. Das hat ja schon sein Vibe.
Alter. Also bei so riesen Häusern oder so ist ja nochmal was anderes. Aber hey, Aaron macht das ja. Der besucht ja so Stars und Leute aus den Medien bei sich zu Hause. Die wissen dann auch, dass der kommt und so. Aber es ist eigentlich ganz lustig. Aaron macht viele Dinge eh. Ich finde den gar nicht so verkehrt.
Ja, yeah, safe.
Okay. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend und nervig und es erschöpft sich auch und so, aber ich finde ihn oft,
Ja, ich muss sagen, worauf wollte ich hinaus? Genau, ich habe mir ein, zwei Folgen von seinem Wohnungstour-Format da gegeben und ich muss sagen, es hat mir eher, also das ist halt auch wieder typisch dieses Deutsche. Es ist irgendwie wie so, kennst du noch Mieten, Kaufen, Wohnen?
Ja.
Also es ist wirklich so analytisch deutsch teilweise. Ich habe mir die Folge mit InScope und seiner Freundin angeschaut und wie dann da, dann stehen die da so. Ja, gehen wir mal ins Wohnzimmer. Ja, oh, schön. Oh, was für eine Couch. Also das hat nicht diesen...
Aber Aaron macht es halt voll auf, also das ist halt voll sarkastisch und
ja, natürlich.
Sehr viel Humor und so, ne?
Natürlich, aber trotzdem hat es nicht diesen, also das ist einfach, das ist auch eine Kunst, die MTV Cribs da hatte, diese Beiläufigkeit nicht zu thematisieren, dass da gerade 20 Typen bei dir in der Wohnung, also im Haus chillen. Es ist, ja.
Ja, aber die USA ist ja bei allem da, also da unterscheidet sich Deutschland und USA bei vielen
ja, klar.
Dingen. Alles, was medial ist, ist dort immer alles viel größer aufgebaut und aufgebauscht auch, anstatt wie mit Understatement hier gearbeitet wird. Ne?
Weißt du, wo sich so die USA und Deutschland auch krass unterscheiden? Bei Fenstern.
Ja, die haben keine Kippfenster, die haben immer diese Schiebefenster oder...
Ey, da bin ich mal in Rabbit Hole gefallen irgendwie und habe auf YouTube gab's so einen Ami, der so auf deutsche Sachen reagiert hat und er war so richtig fasziniert. Er hat gesagt, Oh mein Gott. Genius.
Ja.
So ein Abi, der noch nie ein europäisches Fenster gesehen hat. So, ey, und jetzt? Okay, die machen den nach oben und dann kippt das. Ja gut, aber dann kannst du es nicht ganz aufmachen. Dann machen die ihn gerade und dann kannst du es ganz aufmachen. Alter, wie genial. Also das, in so einem Fenster habe ich ein kleines Trauma mir gestern eingeholt, weil ich habe hier auf Anraten aus meinem Umfeld mir so von einer sehr bekannten Kleberfirma einen Fliegengitter bestellt. Checkst du das? Diese, safe, kennt jeder diese Werbung über diese Rahmen, die man dann so ausfahren und ans Fenster anpassen kann.
Und so, genau, und sagen kann, okay, ich will es so breit und schieb das so und so. Mhm. Ne? Und war gut oder nicht so gut? Funktioniert das? Macht das Sinn?
Es macht sehr viel Sinn, wenn ich nicht, als ich fast fertig war und Digga, das war wirklich eine Doktorarbeit. Das war wirklich der Pax Kleiderschrank 2.0. Und Gott sei Dank wohne ich alleine, weil das hätte ich hier das mit einer Freundin oder so gemacht, da wäre die Beziehung zu Ende gewesen. Aber letzten Endes, kurz bevor ich fertig war und ich das dann final einpassen wollte, ist dann aufgefallen, dass es bei meinem Fenster nicht funktioniert. 2 Stunden Lebzeit verschwendet. Und Digga, weißt du, wie komisch das war?
Hätte man sich darüber vorher informieren können? Also gab es da schon Hinweise drauf?
Also guck mal, pass mal auf. Es wurde da als Kriterium gegeben, dass man so 2-3 Zentimeter Fensterrahmen praktisch braucht, dass sich dieser Rahmen da drüber legen kann. Außen, ne? Und ich hab geguckt, unten gecheckt, rechts und links gecheckt. Ich habe oben vergessen zu gucken. Und mein Fensterrahmen ist wirklich, da ist ein 1/2 Zentimeter, dann beginnt da die Außenfassade. Und ich habe dann wirklich versucht, da rumzutüfteln, den irgendwie anders einzustellen und so. Nee, es hat echt nicht hingehauen. Und da habe ich 2 Stunden Zeit verschwendet. Und weißt du, wie meine Nachbarn und die ganzen Leute, die gestern hier vorbei sind, geguckt haben? Weil es hat angefangen zu regnen, als ich gerade das am Einpassen war. Ich stehe da am offenen Fenster. So, die Leute könnten denken, der Mann will springen. Dann fuchtelt der da mit irgendwelchen Metallstangen rum. Und dann regnet es währenddessen. Oh, es war ein Setting, wirklich.
Oder, also, mir tut es gerade einfach gut, sowas zu hören. Weil solche Erfahrungen hat man natürlich. Die kommen jährlich meistens, mindestens. Hast du es jetzt, also gibst es wieder zurück?
Ja.
Ist es jemand anderem? Nee. Packst es an ein anderes Fenster?
Ich habe geguckt leider in meiner ganzen Wohnung so. Und ich.
Also, kann man das aber zurückgeben?
Ich hoffe.
Also nicht, dass das jetzt schon irgendwie, weiß ich nicht, so angepasst ist, dass du das nicht mehr zurückgeben kannst.
Also da sind gewisse Bauteile sind da angepasst, aber ich schätze, die können, also das ist wahrscheinlich so 2-3 Euro, das können die, also den Rahmen an sich, der ist wieder verstellbar, sag ich mal. Es geht dann nur um so Stopper, die du dann praktisch anpasst, das sind irgendwie so Plastikstreben.
Da muss ich dir sagen, wirklich dieses Gefühl, dass du sowas, du kaufst etwas, ich weiß nicht, ob du es bestellt hast oder auch irgendwo abgeholt hast.
Nee,
oder so. Du hast Aufwand damit, du setzt dich damit auseinander, dann baust du das auf, dann checkst du, dann funktioniert was nicht. Ich hatte das mit, ich überlege gerade, wir haben so eine Vitrine gekauft vom Ikea, die haben wir aber online bestellt. Und dann kam die, dann habe ich die samstags ausgepackt und angefangen aufzubauen. So, meine Frau hat mich dabei unterstützt, aber eigentlich sagt sie immer so, oh, mach du das mal, so, weil, keine Ahnung. Ich hatte mal einen Nebenjob, wo ich mich auch mit Möbeln auseinandergesetzt habe und viele Umzüge von Freunden gemacht. Also bin ich da eigentlich recht firm.
Ja.
Ich bewerbe mich jetzt hier mit offiziell nicht für weitere Umzüge von ganz vielen Menschen.
Oh doch, oh doch. Ich geb deine Nummer einfach mal in so Facebook-Gruppen.
So, myhammer.de. Ich verkaufe mich unter Wert. Nee, und auf jeden Fall haben dann Stifte gefehlt. So Einsatzstifte, die du halt unter Regalbretter oder sowas machst. Also diese Metallstifte. Und glaube ich noch 2, 3. Exzenterschrauben, sind es Exzenterschrauben, die, wenn du so einen Stift hast zur Verbindung, dass du dann so eine Gegenschraube hast, die du dann nur so andrehen musst, eine Hälfte oder so. Und dann ist das dieses, eigentlich das System, was voll viele haben, dieses Ikea-Ding. So, dann haben die gefehlt und habe ich überlegt, ah, was mache ich? Und währenddessen, die waren auch noch aus Kunststoff, was sind das? Davon sind drei auch noch, und ich habe es vorsichtig gemacht, natürlich auch kaputt gegangen. Dann habe ich bei IKEA angerufen und habe halt überlegt, oh, wie kriege ich das hin, kriege ich die Sachen wieder? Und meine Frau ist gerade am Schleichen. Ich weiß nicht, ob wegen uns, wegen Podcast oder weil sie Maurizio nicht wecken will. Sau gut. Mhm. Das ist ein Anblick für die Götter gerade. Und ja, und auf jeden Fall habe ich dann halt bei IKEA angerufen und dann haben die gesagt, ja, ja, können wir ihn bestellen, können sie online kriegen und so. Und dann dauert es aber eine Woche mindestens. Und ich hatte halt hier schon alles so halb aufgebaut stehen und es nimmt voll viel Platz ein und dann willst du es auch nicht wieder abbauen und so. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Dann habe ich denen aber auch gefragt, so hier, wie sieht's denn aus? Habt ihr in der Filiale in Niedereschbach, habt ihr die Dinger da? Ja, ja, da sind noch, weiß ich, 24 oder so und so viel davon da. Und ich so, okay, alles klar, fahr da hin, samstags mittags. Jeder weiß, was samstags mittags um 2 oder 3 oder 4, was das war, bei IKEA los ist. Mhm. Dann gibt's da so eine Riesenstation, musst du so ein Ticket ziehen und da siehst du, da stehen schon 50 Leute oder so. Das einzige Gute ist, das sind ja nicht immer, also 50 Leute sind ja nicht immer eine Person, ein Kunde, meistens sind es ja irgendwie mal 2 oder 3, eine Familie oder so. Mhm. Dann ging das irgendwann voran, ich weiß nicht, ich habe verhältnismäßig nur 20 Minuten gewartet, also es war auch super heiß an dem Tag. Und dann komme ich da hin und dann sagt die so, ja, das eine habe ich, aber die anderen Sachen haben wir nicht. Und genau diese Stifte, nach denen ich gefragt habe, die hatten sie halt dann nicht. Mhm. So, Endresultat ist, dass ich diesen Fail beim Aufbauen hatte, zum IKEA gefahren bin, obwohl der gesagt hat, ja, ist da, war nicht da. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht hat die Dame, ich will ihr jetzt nicht zu nahe treten, einfach auch nicht dort geguckt, wo es vielleicht hätte sein können oder richtig gewusst, welches Teil das ist und solche Sachen. Und dann im Endeffekt wieder so gefrustet nach Hause gefahren, das online doch bestellt, das hier halbwegs unaufgebaut stehen lassen. So richtig unzufrieden ins Wochenende gegangen. Boah. Also so in den Sonnen, das war wirklich unangenehm. Klar, als der dann aufgebaut war, eine Woche später oder 3 Tage später, yeah, was auch immer. Geil. Mittendrin hast du gedacht, du wärst wahnsinnig.
Ja, was ich Vergleichbares vielleicht noch hatte, war vor 2 oder 3 Jahren. Thema Bierpunktig. Kurz vorm Sommerurlaub ist uns aufgefallen, dass wir keinen Bierpunktig hatten. Und wirklich so kurz vorm Sommerurlaub, in der Sommerzeit sind Bierpunkttische mit Lieferzeiten angegeben, so vergleichbar zu Ventilatoren. Also wird schwierig, ja. Und dann gucke ich da so, guck auf Amazon, seh dann einfach so, oh geil, da ist ein Bierpunkttisch, oh, der ist cool, ja, den bestelle ich. Kommt der an, da war der zu kurz.
Wie zu kurz?
Ja, es gibt ja auch beim Bierpong so Normen, wie diese Tische sind und das, was man halt einfach auch so bei Turnieren und so spielt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich da so ein Typ bin, der da mit Handschuh.
Doch, doch, Mann, ich sehe das schon, ehrlich. Wenn du schon anfängst, sagst du, ja, wir wollten Sommerurlaub fahren und das ist ja klar, also, dass man da einen Bierpong-Tisch mitnimmt und dass der, den wir jetzt die letzte Saison hatten, dass der nicht mehr aktuell ist und wir einen neuen.
Nee. Wir hatten keinen Bierpunkttisch, weil derjenige, von dem wir uns den immer geliehen haben, selbst im Urlaub war mit dem. Und auf jeden Fall.
Und klar fährt er auch mit seinem Bierpunkttisch, ne?
Ja, klar, hä?
Ist logisch. Also, Schatz, hast du alles eingepackt? Hast du an alles gedacht? Ja, das Auto ist gepackt. Dann findest du einfach dann, wenn du ankommst, so. Aber wo ist der Bierpunkttisch? Nein, wir haben ihn vergessen. Dann ist der Urlaub im Arsch, Leute.
Also ich glaube, das ist ein anderes Setting von Urlaub. Das ist nicht so dieses Schatz, hast du alles gepackt, Thema. Weißt du? Wenn der Bierpunkt nicht dabei ist, das war eher so Camping, Urlaub, 5 Jungs und ja. Morgenroutine, Duschbier und danach ein Pfeffi für die Mundhygiene. Weißt du?
Safe, das ist ja auch, also, das ist ja auch klar, logisch. Also ich habe ja auch solche Urlaube verbracht. Mhm. Wobei ich sagen muss, weißt du, was ein geiles Spiel übrigens ist? Wir haben ja vorletzte Woche auch über Schwimmbadspiele und so Sachen gesprochen. Ich kenne noch von einem Urlaub, war ich mit 2 Kumpels campen am Edersee. Wie heißt es? Heißt das sowas wie Hackisack Bowl? Also im Prinzip wie Bull oder Boccia, nicht Gotcha, Boccia, Bull, Boccia. Aber nicht mit Kugeln, sondern mit Säcken.
Mhm.
Und das ist halt super cool, weil du das ein bisschen urbaner spielen kannst.
Ja, ja, klar.
Und dann hatte ich zum Beispiel noch ein Video gefunden, wie wir so Hackisack, wir hatten einen VW-Bus mit so einem vorgespannten Dach, so mit so wie so einem Zeltdach und Tisch und so. Und dann standen da auch alles, weiß ich, vom Bier über Kaffeemaschine, Zeug, also so eine, wie heißt Siebträger, nein, nicht Siebträger, wie heißen die denn? Steigrohrkannen, so eine Bialetti-Kaffeemaschine und so. Da stand voll viel Zeugs drauf, noch vielleicht Teller oder so. Und dann halt hast du halt immer so diesen kleinen Sack halt eben irgendwo hingeworfen, so aufs Autodach, irgendwo durch, auf den Tisch und so. Und dann musstest du halt diese dickeren Säcke versuchen, nah möglich ranzubringen. Und das ist halt super cool, weil du es halt verhältnismäßig irgendwie, ja, dadurch der Beschaffenheit der Säcke urbaner spielen kannst als mit Bällen.
Ja, es,
Macht dick Bock.
ja, was, und da bin ich halt aus dieser, ich will jetzt nicht Trinkerjugend sagen, aber ich sag mal so, wenn wir in Urlaub fahren, dann wird da auch gerne mal der Campingplatz so ein bisschen, da läuft der Alkohol ein bisschen. Hast du schon mal Flunkyball gespielt?
Ey, weißt du, ich hab Flunkyball gespielt, da warst du noch, keine
Ja.
Ahnung, 10 Jahre alt oder so. Na, logisch hab ich schon Flunkyball gespielt in meiner Festivalkarriere früher.
Ja, es ist aber auch einfach ist auch ein Game, wofür du nicht viel brauchst, ne? Du brauchst einen Ball
Nee.
und eine Flasche Wasser und jeder ein
Kennst
Getränk,
du,
ja.
ja, oder eine Dose oder, ja, nee, das ist mal mit einer Flasche, stimmt. Und auf jeden Fall, kennst du, heißt das Schwedenschach? Heißt das so?
Das sagt mir auf jeden Fall was, ich weiß gerade aber nicht, worauf das
Ich glaube, das
hinaus
heißt
soll.
nicht so. Das heißt irgendwie irgendwas mit schwedischem. Du hast so Holzklötze und die werden so
Ah,
aufgebraten, ne? In
klar, ja.
immer so drei Holzklötze bei dir, drei beim Gegner oder fünf bei dir, fünf beim Gegner. Und in der Mitte ist einer, und in der Mitte musst du durch die Beine rückwärts treffen. Den darfst du erst treffen, wenn du deinen anderen getroffen hast oder
Ja.
so. So Sachen machen einfach super viel Bock. Erstmal so, also in den jungen Jahren kannst du da halt verhältnismäßig auch das mit Alkohol verbinden, ne? Wenn du älter bist, einfach so mit dem kompetitiven Gedanken, macht einfach Spaß. Kannst du aber auch mit deiner Partnerin spielen, auch solche Sachen, sowas wie auch Buhl, finde ich, am Buhl am Strand macht dick Bock.
Ja, safe. Wir waren mal im Urlaub und da haben wir halt so ein Haus gemietet und das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Man kennt ja beim Buhl immer diese verdammt schweren Metallkugeln, ne? Und dadurch, dass die im Garten Rasen hatten, habe ich dann in der Garage gefunden, gab es praktisch Rasenbuhl. Das waren dann praktisch irgendwie leichtere Plastikbälle, die dann den
Waren das diese grün, gelb, rot und blau?
ja, genau.
Das ist ein Kinderbuhl gefühlt.
Ja.
So Strand, so
Ja.
Billigvariante.
Es hat halt gut funktioniert, ohne den Rasen kaputt zu machen. Und das habe ich dann auf jeden Fall auch ein bisschen den Urlaub da gespielt. Aber es gibt auch, jetzt, das ist eigentlich, da könnte man mal so eine Liste anfangen. Sachen, die man in Urlaub mitnimmt, die aber kein, an, also die will keiner bei sich mitnehmen, aber jeder will, dass sie im Urlaub mit dabei sind. Checkst du? Das hat.
Oh, gib mir mal ein Beispiel,
Ja,
weil ich kenne auch Dinge, die man in Urlaub mitnimmt und sie am Ende nie benutzt, aber immer
oh,
mitnimmt, weil
safe.
man denkt, oh, das will ich jetzt unbedingt mitnehmen, keine Ahnung, was weiß ich.
Ja. Das war ungefähr das Spikeball die letzten 2 Jahre. Oh ja, Rocco, kauf das. Wir haben so Bock, das zu spielen. Es wird nicht einmal gespielt in den letzten 2 Sommerurlauben. Aber gut. Nee, also ich kam da vor allem über das Thema Gewicht hin. Ich weiß noch, Abschlussfahrt mit der Schule. Ich war der einzige Depp. Ich hatte keinen Koffer zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, den hatte sich auch irgendwer ausgeliehen. Das heißt, ich war mit einer Sporttasche unterwegs. So, und wir fliegen dann nach Lissabon, tingeln dann noch durch die ganze Stadt zum Hostel. Und wo hat Rocco sich reinquatschen lassen, was er dabei hatte? Ein Pokerkoffer.
Boah, und Pokerkoffer ist schwer,
Ein
richtig schwer.
Pokerkoffer ist schwer.
Richtig.
Der lag ganz unten in meinem Gepäck drin, ja. Also, da bin ich über die Buhlbälle hingekommen, weil die haben ja auch ordentlich Gewicht.
Ja, sowas, wenn du im Urlaub bist, bringst du ja sowas nicht mit, das kaufst du dort dann. Oder nutzt es von jemandem, der das nebendran am Strand hat, fragst, ey, kann ich mal euer Buhl benutzen oder so, so auf Social. Aber
Ja.
Pokerkoffer, klar, so auf Abschlussfahrt, das macht Sinn. Aber da wäre ich nicht der Typ gewesen, der sich hätte bequatschen lassen. Oh.
Ich war der Einzige, der einen hatte. Aber auch der wurde, sag ich mal, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich glaube, wir haben einmal irgendwie 2 Stunden oder so gespielt. Und auch nur, weil ich die Jungs dann zusammengetrommelt habe, hab gesagt, ihr Wichser, ich hab dieses Scheißding hier durch
Jetzt
halb
müssen wir
Europa
das
geschleppt,
spielen.
jetzt müssen wir das nutzen, genau.
Aber ich hatte mal so eine Phase so mit einem Freundeskreis so von 2, 3 Jahren gefühlt, 2 Jahre vielleicht, war auch Poker sehr medial gehypt und so. Da hat man so viel Poker gespielt. Oh mein Gott, da hast du dich wirklich auch nicht nur Jungs oder so, sondern wirklich bunt gemischt. Dann saßen wir mit 5 Leuten, 6 Leuten am Tisch.
Ja, ist geil. Das vermisse ich momentan wirklich, weil Poker ist wirklich ein geiles Spiel, aber ich habe die Gruppe davon nicht mehr.
Ja, wenn sich mal was ergibt, wäre ich auf jeden Fall dabei.
Ja, Mann. Aber was für Poker habt ihr da gespielt? Texas
Ja,
Hold'em?
Texas Hold'em,
Ja.
ja.
Ja. Ist auch irgendwie so ein. Das ist dann auch wie jemand, der einen Handschuh beim Bierpong spielen hat. Wenn Leute so an den Tisch kommen zum Pokern und fragen dann erstmal so, spielen wir Seven Card Stud oder Omaha? So, Dicker.
Ja, aber Plastikkarten ist ein Muss.
Ja, schon wichtig. Obwohl, kommt auf Setting an.
Ey, wenn das scheiß Karten sind, macht es gar keinen Bock. Kannst du das? Kannst du die Münzen stacken mit einer Hand?
Was meinst du mit einer Hand stacken?
Du machst dir 2 Stapel nebeneinander und hast, was weiß ich, so 7 bis 8 oder 9 oder so
Ja.
Münzen jeweils hochgestapelt, zwei Paar, also insgesamt jetzt 18
Ah.
oder und dann hebst du die in der Mitte. Zwischen den, also in der Lücke zwischen den untersten beiden Chips hebst du die mit dem Finger an und dann hebst du deine Hand hoch und dann stackst du die auf einen Stapel. Und die fallen so richtig so wirklich wie so ein Reißverschluss, deck, 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 deck,
Ja.
nebeneinander.
Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt.
Ja.
Würde ich mir anmaßen, dass ich das relativ schnell erlernen könnte, weil ich, sag ich mal, zeitweise auch eine gute Fingerfertigkeit mit Karten und Münzen hatte. Ja, und keine Ahnung, müsste ich mal probieren.
Aus deiner alten Hütchenspielerzeit auf der Zeile.
Exakt, ja. Eher auf dem Pausenhof.
aber du, damit, also du wirst das sehen, wenn wir mal eine Pokerrunde starten, dann wirst du die ganze Zeit hören. Das wird dich wahnsinnig machen, glaub mir.
Nö, ich finde, das ist auch ein ultra beruhigendes Gefühl, so
Trägst du eine
Pokerchips.
Sonnenbrille? Trägst du eine Sonnenbrille dabei?
Also jetzt nicht auf Krampf. Ich muss jetzt hier nicht den Typen machen, der da am besten noch mit AirPods irgendwie so Sonnenbrille sich so zu
Trägst du,
wichtig nimmt. Nee, muss
aber
nicht sein.
trägst du deine normale Brille, weil die ist ja nicht entspiegelt?
Ich ziehe jetzt nicht meine Brille aus, wenn ich Poker spiele. Ich trage schon eine
Okay.
Brille, auf jeden Fall. Aber ich, also ich, bist du beim Pokern so einer, der die Karten so wirklich aufnimmt?
Nee,
Nee.
also du hast ja nur 2 Karten,
Ja.
also von daher. Die werden nur kurz angeliftet, zwischendrin mal geliftet. Manchmal vergisst man ja auch sein Blatt oder weiß es nicht mehr zu 100%. Es gibt so Situationen, dass auch mal fühlt, war das jetzt Pik oder war das Herz oder sowas. Nee, nur so anliften.
Ja gut, also ist, okay, wir wollen jetzt hier nicht zu sehr in diesen Poker-Deep Dive reingehen, aber ist ja auch mitunter ein Call, wenn man die Karten nochmal anhebt, weil man es vergessen hat. Na, da kannst du ja auch
Naja, ich.
reininterpretieren, ist das Blatt gut, ist das Blatt nicht gut, merkt man sich ein gutes Blatt
Kannst
nicht
natürlich auch
eigentlich?
anliften, wenn du weißt, was du hast, einfach.
Ja, deswegen, das ist die nächste psychologische
Jede
Ebene.
Aktion, die du am Tisch machst, und es geht ja auch darum, wie auch bei anderen Sportarten, erstmal Dinge zu machen, zu gucken, der Gegner macht das, der reagiert bei sowas so, und dann musst du genau wissen, wann switcht jemand sein Verhalten, wann, und manche Dinge sind halt intuitiv, die kannst du, wenn du das nicht krass trainierst, kannst du die halt nicht switchen, sondern dann sieht man das trotzdem.
Ja.
Ist auch ein Glücksspiel, logisch.
Ja.
Aber stehst du auf bei All In?
Ey,
Stehst du da?
das hat Elton mir beigebracht.
Wichtig.
Das hat Elton mir beigebracht. Steh auf und auch so ein bisschen zu theatralisch, Arme über Kreuz und so 3 Schritte, so sich kurz so in 3 Schritten umdrehen, weißt du, so mal kurz die Beine entspannen und einfach mal so halb durch den Raum andeuten zu laufen, weißt du? Weil
Ja, auch zu
man kann
merken,
eh
also
nichts
das,
mehr. Man kann eh nichts mehr machen,
genau.
man guckt da so halb drauf, aber man denkt auch über
Ja, aber
sein
auch so
Leben
eine Mischung
nach.
aus total confident und krass überfordert mit den Emotionen
Ja,
innerlich. So,
absolut,
also
absolut.
bisschen schon mit Ängsten, was jetzt kommt. So.
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich muss mal wieder pokern, auf jeden Fall.
Aber apropos Poker, voll die schlechte Überleitung jetzt. Aber die Deutschen haben hochgepokert gefühlt, deutsche Basketballnationalmannschaft, und hat Nuts bewiesen. gegen Frankreich. Boah, was ein krasses Spiel. Also, boah, es war einfach krass stark. Insbesondere die erste Halbzeit und das zweite Viertel war Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie gegen einen guten Gegner Deutschland so in der Art Basketball spielen sehen.
Also vor allem war das zweite Viertel dahingehend mal wirklich positiv, dass wir in den ersten beiden Spielen das zweite Viertel ja meistens wirklich abschenken konnten. Ne? Das zweite Viertel war die große Schwäche und dann mussten die aus der Halbzeit kommen und erstmal wieder im dritten Viertel nicht unbedingt in einem Rückstand, aber sag ich mal, einer zu geringen Führung hinterherrennen und dann erstmal wieder was draufpacken. Aber, also ich sag mal so, die Deutschen fand ich gut, aber was mir viel mehr auffällt und was eher mein Fazit aus diesem Spiel war,
dass die Franzosen schwach waren, ne?
Ja, dass ich die Franzosen heller überschätzt habe.
Also Wembanyama hat halt echt, also das, was er machen muss und was er machen kann, nämlich Rebounds und diese ganzen Catches am Korb und so,
ja.
Auch da, wenn er mal durchgegangen, also wenn er mal den Platz hatte, dann ist der halt auch nicht zu stoppen gewesen, hat er mal hinten raus mal so, weiß nicht, drei Dreier oder so, von einem Spot zwei, glaube ich, weiß es gar nicht. Aber man muss auch sagen, die Deutschen haben in Form, also natürlich von allen, das haben jeder, hat so seine krassen Anteile. Dennis Schröder hat dieses Team krass gecarried an dem Tag, also der hat ja wirklich, also da lief auch alles. Da gab es eine Szene, ich habe mit Jay gestern drüber gesprochen, da sagt auch der deutsche Kommentator so, er geht auf den Korb, also geht rein auf den Korb zu und hat halt weiß nicht wen, wie Gobert, gell, ist dieser ganze Verteidiger.
Ja.
Und hat ihn so vor sich und der Kommentator sagt so, ja, gegen den willst du keinen Korbleger machen. Und der dreht ab, geht auf außen, zieht ihn raus und dann ist Andi Obst eigentlich frei. Und Dennis Schröder zeigt noch so auf sein Herz so, wie, oh, sorry, dass ich nicht angespielt habe. Und genau in diesem Moment nimmt den Ball, wirft einfach auf drei. Bumm. Also auch wirklich aus diesem so, hey, wir kommunizieren kurz so hier neben. Also das ist ja nicht, dass ich dir einen Call gebe oder so, sondern eine Konversation, eine kurze Konversation von einer Sekunde oder einer halben Sekunde und in dem Moment schießt er dann und so. Das fand ich krass.
Ich finde es auch.
Und trifft natürlich auch.
Ja, zu diesem Kommunikationsding. Ich finde es auch derb lustig, dass der Kommentator dann auch aufgeworfen hat, einen halben Lachkrampf gekriegt, als Mo Wagner ganz deutlich zu hören ist, der sagt, Wemby hat keinen Bock mehr. Wemby hat keinen Bock mehr. Ist auch so geil.
Mach ein bisschen so, der hat keinen Bock mehr.
Ja, genau. Ich muss halt sagen, an Wembanyama will ich hier gar nichts festmachen, aber es ist, man hat mehr von den Franzosen erwartet. Der Backcourt ist halt das Problem, ne? Also das, was viele europäische Mannschaften halt immer als große Schwachstelle haben. Ich meine, Bigs kommen aus Europa, ne? Wir haben Jokic, wir haben Giannis, die Guards. Klar haben wir auch einen Doncic und so, aber hier in Europa. Aber so die Klasse an Guards, da steht Europa bzw. die Welt den USA noch so krass hinterher. Auch wenn es im Frontcourt immer mehr am Aufholen ist. Und das
Deutschland nicht.
Ja. Also
was der Vorteil bei den Deutschen ist, dass sie natürlich mit Dennis Schröder jemanden haben, der flexibel, der, also wenn der seinen Dreiertag hat, dann fallen die auch, dann fallen die wie Körper. Aber es gibt auch Tage, da geht gar nichts, natürlich, wie bei jedem Basketballer. Oder Phasen im Spiel. Mit Andi Obst hast du einen krassen Scorer, der jetzt immer noch nicht ganz so zum Zuge kam, dem wurden noch nicht so die Schüsse kreiert. Aber dann hast du zum Beispiel Isaac Bonga, der hat im Spiel gegen, nicht gegen
in Brasilien.
Meines Erachtens noch war das MVP von dem Spiel.
Ja.
Der hat einen nach dem anderen gesenkt, der hat krasse Verteidigungsaktionen gehabt. Und das ist sowas, was mir halt gefällt, gefühlt kann, außer Moritz Wagner, jeder vom Dreier schießen. Also auch die Konfidenz haben, nicht jeder macht das in der Perfektion, aber sie haben wirklich auch die schusskreierenden Situationen. Sie sind offensiv so gut, dass sie verhältnismäßig gute Schüsse kreieren. Das ist halt das.
Also ich muss sagen, Moritz Wagner hat sich auch wieder rehabilitiert und hat ein paar Dreier genommen. Ist jetzt natürlich nicht von der Menge, die andere schießen, aber wir sind schon auf jeden Fall gefährlich von außen. Ja. Muss ich dir geben, auf jeden Fall. Was man halt natürlich, und das meinte ich eben mit dieser Guard-Diskussion, Dennis Schröder ist, und das ist so eines dieser Fieberphänomene, Dennis Schröder ist im Nationalteam Basketball-Kontext einer der besten der Welt. Aber das ist ja sag ich mal, nicht so 1:1 auf die NBA praktisch zu übertragen. So, wenn du die größten Fieberspieler aufzählst, dann sind das wahrscheinlich so Dennis Schröder, Bogdan Bogdanovic und Patty Mills. Die sind aber alle maximal Rollenspieler in der NBA, weißt du so? Diese individuelle Klasse, die du jetzt auch beispielsweise in dem ersten Spiel von den USA gesehen hast, wo KD und LeBron beide sich mal ohne Fehler in die Halbzeit gehen, das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Natürlich, und wenn du jetzt das so hättest, dass jede Nationalmannschaft der Welt einfach mit den Spielern der NBA ausgestattet wäre. Ja. Also wenn du das jetzt einfach 1:1 rüberschieben würdest und würdest ja. Halt einfach nur sagen, okay, was ist ich, der und der Ami ist jetzt Grieche und spielt jetzt für Griechenland. Einfach jetzt, das ist jetzt total unrealistisch, aber es geht nur darum, dass die Besten der NBA auch die Weltmeisterschaft spielen würden. Dann weiß ich auch nicht, ob ein Dennis Schröder, also ob der da überhaupt zwangsläufig dabei wäre. Im anderen Punkt, ich glaube schon, vielleicht, aber halt eben auch genau in der Rolle, in der er sich in der NBA befindet. Und er würde natürlich auch nicht so abreißen.
Ja.
Andererseits zählt aber auch, und das ist halt was, du siehst halt bei dem deutschen Team, dass sie eine klare, also die haben schon auch mal, die haben schon ein Turnier gewonnen. Die haben schon, in welchem Halbfinale sind die ausgeschieden davor?
EM.
EM. Also EM-Halbfinale, WM-Finale gewonnen, jetzt Olympia sehr, sehr gut gespielt. Jeder Spieler hat seine Rolle, der Coach ist, also da ist ganz viel, du siehst ja, das ist Spirit, die sind voll mit Spirit.
Mhm.
Die sind jetzt gefühlt halt emotional, psychisch, psychologisch so rum, auf eigentlich schon so am Höhepunkt oder kurz davor. Das heißt nicht, dass sie den Olympiatitel holen werden. Aber das heißt auch, dass es wahrscheinlich danach, nach dem Turnier irgendwann ein bisschen auch natürlich auch Veränderungen im Team geben wird, auch altersbedingt irgendwann und dann
kommt es
drauf an, wie viel guter Nachwuchs nach.
Also eine Veränderung steht ja schon fest, Gordy Herbert wird nicht weiter der Bundestrainer sein und das wird, sag ich mal, auch seinen Einfluss darauf haben.
Wo geht er hin?
Bayern.
Zu Berlin oder zu Frankfurt? Ah, Bayern, genau.
Natürlich, natürlich. Egal, Fußball oder Basketball, es sind immer die Bayern. Bonga geht ja von den Bayern wieder weg ich finde es so geil am Freitag. Das war der unsicherste Kommentator, weil in jedem Spiel davor gegen Japan und gegen Brasilien kennst du so Bullshit-Bingo, wo du dir praktisch vorher aufschreibst, was auf jeden Fall vom Kommentator gesagt wird. Und du konntest mit Sicherheit sagen, es wird über Isaac Bonga gesprochen, der jetzt nicht weiter für den FC Bayern spielen wird und zu Partizan Belgrad geht. Und am Freitag kommt der Kommentator, ich weiß nicht, wer es war, aber er sagt dann so, er wird nicht weiter bei Bayern spielen, aber wohin er geht, ist noch unklar. Und ich war so, hast du eine der anderen, also so.
Ja, aber der Kommentator haut natürlich auch Sachen raus, anstatt dass er dann auch mal sagt, boah, was ein krasser Block oder irgendwie sowas. Also klar, der benennt die Dinge auch so, wie sie fachlich und wie man so vom Swag her spricht, voll oft dabei überhaupt nicht. Und dann hat er ja auch diese Szene, ich meine, ey, ganz ehrlich, der Dank von Franz Wagner, das war schon episch für einen deutschen Spieler. Das muss man aber auch in dem Kontext sehen. Und der hat halt so, als er den gemacht hat, so über diese vier, einer ist noch weggegangen, sonst wären es fünf gewesen.
Ja.
Der war schon krass gut, aber das macht halt in der NBA, machen das viele.
So. Oh, weiß gar also, nicht. Also, das
also
ist
LeBron hat den schon oft genug gemacht, so, das meine ich halt so.
Ja.
Aber dass man halt dann mal so eine Aktion von einem Franz Wagner hat, die du halt mit so jemandem vergleichen kannst, mit einem Michael Jordan, mit einem LeBron James, mit, ach, keine Ahnung, Vince Carter, so in die Richtung, Kobe, ja, natürlich.
Ja.
Ja, also insgesamt fand ich das auf jeden Fall, finde ich super interessant. Heute, also jetzt genau wir nehmen heute am Sonntag auf, in 25 Minuten spielen die Damen gegen die USA. Das wird ein sehr schwieriges und geiles Spiel hoffentlich.
Weißt du, wann die USA letztes Mal olympischen Basketballspiel verloren haben, die Frauen?
Ich hab's irgendwas, 16 Jahre oder sowas, irgendwie so.
Ja, also surreal, ich glaube sogar in den 90ern.
Ja.
Das ist geistkrank. Aber die Deutschen sind ja auch schon weiter. Die sind ja schon weiter. Die haben schon gesaved.
Nee, ist das nicht Viertelfinale oder ist das ein Gruppenspiel?
Das ist noch ein Gruppenspiel.
Aber die sich schon fürs Viertelfinale
qualifiziert. Ja, die haben den Europameister Belgien geschlagen am Montag. Haben nicht viele mit gerechnet und dann haben sie noch jemanden geschlagen. Ich hänge gerade aber und kann dir nicht sagen, wen. Japan doch. Japan, genau. Die haben wie die Männer auch Japan in der Gruppe gehabt. Genau. Was mir halt generell auffällt, weil du eben auch über das Kommentieren und sag ich mal das Jargon, was die Leute da anwenden, gesprochen hast. Und ich kann das natürlich nicht bei vielen Sportarten jetzt verifizieren. Vielleicht kannst du das irgendwo nochmal irgendwie einen Vergleich dazu ziehen. Olympia ist auch von der Berichterstattung her, ist es halt sehr inklusiv. Das heißt, es wird nicht für einen Basketballfan dort das kommentiert, sondern für den ARD-Zuschauer, der sich gerade davon mitreißen lässt. Na, also ich sehe das halt.
Natürlich, und das soll's ja auch sein. So ziehst du ja auch Menschen, so begeisterst du Menschen, so
Ja.
machst du die,
Also es
so
ist.
startest du ein Interesse für die, ne?
Ja, also als ich angefangen habe, Football zu schauen, damals Legende ProSieben Max, liebe Grüße raus an Icke, an Patrick Izume, Björn Werner, Markus Kuhn, Jan Stecker, alle, die sie dabei waren, wirklich
Und heute
das.
kannst du sie nicht mehr hören.
Ja, es hat dann irgendwann einfach für mich abgenommen und irgendwann habe ich dann nur noch die Ami-Kommentare mir gegeben. So, weil man jede Woche, und das verstehe ich ja auch von der Basis, das ist halt, um Leute zu begeistern und denen musst du dann halt jede Woche erklären, dass die virtuelle Linie im Stadion nicht gesehen wird und das.
Aber sie sind schon, sie haben da auch Schritt, also Entwicklungen gemacht, weil sie schon sehen, dass natürlich die Community so groß geworden ist in Deutschland, auch über diese RAN oder jetzt auch RTL ist das ja, über diese Crew halt eben, die Leute identifizieren sich auch über diese Personen mit dem Sport. Und da hat es dann schon auch ein bisschen abgenommen, dieses wieder mal von ganz vorne alles aufrollen und erklären. Zwischendrin kommen trotzdem nochmal so, ja, das ist jetzt das. Deshalb, Schiedsrichter zeigt das an, hier ist die Flag deshalb. Also so, klar, das erkennst du, wenn du schon öfter Football guckst, erkennst du so Dinge auch. Es gibt aber auch einzelne Regeln, da sind ja auch Fachleute krass, also ne, wo es einfach Varianten gibt, wo man auch genau gucken muss, was ist die wirkliche Entscheidung. Ich finde, bei Kommentatoren bei Olympia musst du es ganz krass abhängig davon machen, wie sehr es Kommentatoren für diesen Sport also auch wirklich gibt. Es gibt einen Kommentator, der ist. Genau, der eine, der kommentiert eigentlich auch immer Handball-Europameisterschaft und Handball-Weltmeisterschaft. Der ist da wirklich safe drin, der ist da sehr, sieht die Dinge, nimmt die, ich bin jetzt auch kein Handballfachmann, aber ist da schon, finde ich, sehr spezifisch, trotzdem nimmt er die Leute mit. Der kommentiert auch manchmal Fußball und das macht er nicht so gut. Also der kommentiert auch manchmal Nationalmannschaften und so. Dann gibt es beim Reiten, gerade ich glaube beim Dressurreiten, ich weiß nicht, ob der auch beim Springreiten oder Country Cross, wie das heißt, das macht, der hat so richtig so, ja, da geht jetzt Harmony mit dem Reiter
Ganz kurz,
hin.
das klingt eigentlich wie so eine ARD-Zoo-Doku, die so nachmittags
Ja, aber
läuft.
so ganz, weil es halt auch, das ist so, das Pferd ist ganz ruhig und hat diesen Dressurkurs und es läuft Musik im Hintergrund und da bedarf es halt viel Konzentration und Feinfühligkeit. Und die geht jetzt in die Piaf, rüber in die Piorette und so, ist total, also ist eigentlich schon irgendwie amüsant. Und wenn es dann halt aber auch so dann so spannend wird, dass es jetzt, oh, ob das für Gold reichen wird, dann wird er auch lauter. Und heute habe ich das gesehen, die Deutschen haben im Einzeldressur Gold und Silber geholt. Und
Wie auch nicht anders zu erwarten, oder? Das ist ja wirklich.
ja, also die Silber geholt hat, die ist 51 und hat schon 7 Medaillen im Team und 7 Medaillen im Einzel geholt. Entschuldigung. Und die hat auch echt krass abgeliefert. Was halt extrem ist, so, der hat dann, also der ist da so von ergriffen und hat wirklich, der ist so nah an diesem Reitsport anscheinend dran, der hat halt geheult und musste sich irgendwann noch mal kurz stummen, weil er halt so davon berührt war, dass sie halt so eine krasse Leistung gezeigt haben und Gold und Silber geholt haben. Ich glaube, so Leute sind da schon sehr drin und irgendwie reißt es einen auch dann mit. Deswegen glaube ich, wenn du es gar nicht so inklusiv zwangsläufig machen würdest, wenn du vielleicht am Anfang eines Spiels, jetzt bei einem Basketballspiel, so ein, zwei Sachen kurz droppst und sonst einfach da so, ja, halt drauf scheißt und es halt einfach so machst, wie es halt dem Sport auch gebührt, fände ich es geiler.
Also, guck mal, es kommt ja auch immer ganz drauf an, wie, sag ich mal, die Grundbase in der Gesellschaft zum Sport ist. Bei Fußball, und das finde ich, ist ja auch so, da stehen deutsche Kommentatoren dem nicht irgendwie nach, dass sie da irgendwie jede Woche für einen Einsteiger sprechen. Ja, der Torwart darf den Ball ja nicht in die Hand nehmen, darf den Ball ja in die Hand nehmen und so. Und Abseits ist ja, wenn das und das passiert. So, das passiert ja nicht, weil einfach die deutsche Gesellschaft beispielsweise jetzt sehr Fußball geprägt ist. Football
Natürlich, ja.
ist ein wesentlich komplexerer Sport, wird auch gerne mal Schach auf dem Rasen betitelt. Und du brauchst wahrscheinlich in einer Gesellschaft, die auch nicht wirklich seit 200 Jahren Football spielt und das ja wirklich im Blut hat, brauchst du da mehr diese Guidelines. Und es gibt halt generell auch so Sachen wie Tischtennis oder Tennis generell, ist wahrscheinlich ein bisschen suggestiver, wie das alles vonstatten geht, als beim Football. Also ich weiß noch, als ich mein erstes Footballspiel gesehen habe, dachte ich auch so, ich kann dir gar nicht sagen, was jetzt hier passiert. Das ist beim Basketball dann nochmal wieder ein bisschen suggestiver. Und da, sag ich mal, fällt es dann noch einfacher, diesen Taktik-Talk irgendwie leichter, schneller mit unterzubringen. Aber es ist halt trotzdem immer ein Drahtseilakt. Und ich sag mal
manche
so.
Manche Sportarten.
Ja.
Ja, manche Sportarten sind natürlich auch, selbst wenn sie nicht so gesellschaftlich verankert sind, sind sie aber super simpel.
Ja.
Also Bogenschießen, wenn du halt einmal erklärt hast, dass 10 die Höchstzahl ist und dass, wenn der Pfeil die Linie zwischen 8 und 9 trifft, dass das eine 9 ist, weil er auf der Linie von der 9 ist. Und dass du wissen musst, wie viel man da schießen darf und wie viele Sätze es gibt. Mhm. Mehr gibt's darüber nicht zu erfahren. Und dann guckst du das einfach und dann ist es spannend, ob die treffen oder nicht und wie die Punkte zusammengezählt werden. Also es gibt ja viele genügend Sportarten, wo du vielleicht einfach nur ein, zwei Regeln wissen musst, die entscheidend sind und das war's. Ne? Aber dann auch, ich habe Judo geguckt, Mixed Judo, also Teamkampf. Das heißt, das waren 6 Kämpfe von Frauen und Männern. Deutsche haben um Bronze gekämpft gegen Koreaner und dann kämpfen die in verschiedenen Gewichtsklassen. So ein bisschen wie wir auch als wir beim Wrestling die Halftime-Show gemacht haben, das war geil, ey. Das Wrestling damals so zu sehen, Bundesliga-Wrestling war, also wie heißt das? Nicht Wrestling, also im deutschen Ringen.
Ja.
So römisch-griechisch und so. Und auf jeden Fall, dann haben die halt gegeneinander gekämpft und du voll viel Sachen, also du verstehst nicht, wann ist irgendwie ein Kämpfer passiv oder was für ein Griff ist erlaubt und was nicht, das erkennst du nicht mal. Da hast du keine Ahnung, warum.
Ey, zwei dumme Eingedanke. Ich wollte gerade sagen, wenn ich dann irgendwie mal im Replay, weil ich gehört habe, okay, letzte Nacht hat Conor McGregor gegen wen auch immer gekämpft, dann schaust du dir diese 5 Minuten, weil so die ganze Nacht dauert ja 8 Stunden und dann siehst du 2 Minuten Kampf, aber dann schaust du dir diese 5 Minuten Replay irgendwie in voller Länge an und die Kommentatoren haben ja eine komplette Konfidenz, da einfach zu reden, ohne dass das irgendwer versteht, oder? Also.
Ja, das natürlich, also, das ist natürlich aber auch in Englisch, oder guckst du auch in Englisch, ne?
Nee, auch die deutschen Kommentatoren. Ja. Das, was mir halt gerade vorgeworfen wurde, so, keine Ahnung. Wenn das Insta-Reel jetzt auf Deutsch ist, dann guck ich also auf Deutsch, aber die sind da so in ihrem Element und die sind da nicht so inklusiv, sag ich mal so.
Ja, also zum Beispiel jetzt bei dem Judo, der erklärt dann schon auch Sachen, aber der ist auch so voll, also der weiß halt auch Bescheid. Also du merkst richtig, der sieht, dass das jetzt ein Jin-Ditsu oder sowas ist. Und also Ippon, das weiß ich auch, dass die Wertung, die, wenn du einen komplett auf den Rücken wirfst über die Schulter, dann ist ein Ippon und dann ist der Kampf vorbei. Aber was so krass war, das muss ich unbedingt droppen. Die haben 3-1 zurückgelegen, die Deutschen. Und dann gab's noch 2 Kämpfe und die haben die Deutschen gewonnen, unentschieden. Und dann gibt's einen Golden Score. Das ist generell, wenn ein Kampf länger als 4 Minuten geht, 4 Minuten ist die Kampfzeit und das ist ein Unentschieden, dann wird weitergekämpft und der Nächste, der einen Score macht, der gewinnt dann, auch wenn es keine Wertung ist, die halt dieser Ippon ist. Und dann hatte einer, ich glaube, der vorletzte Kampf war ein Mann, so bis 73 Kilo, und die haben schon 8 oder 9, ich glaube fast 10 Minuten gekämpft, weil die halt mit Verlängerung gekämpft haben. Dann hat er das gewonnen, dann kämpft danach noch 2 Frauen gegeneinander. Ja. Und dann gab es diesen Sudden Death sozusagen. Und er wurde ausgewählt. Das heißt, der Kampf, der von allen, und der war auch nicht lange her, am längsten gedauert hatte, die mussten noch mal ran. Die waren beide klitschnass geschwitzt. Und haben dann noch mal, glaube ich, mit Verlängerung 7 Minuten oder so gekämpft. Boah, also insgesamt hat er über 15 oder 16 Minuten Judo betrieben. Und wer sich das mal vorstellt, was das ist, ja die ganze Zeit in Körperkraft, muss aber auch in Bewegung sein und die ganze Zeit diese Zugkraft aus der Muskulatur, Beine. Du musst auch irgendwann eingehen. Also du trainierst ja, das ist wahrscheinlich halt wie, wenn du halt ein ganz krasses Match hast beim Fußball, 120. Minute und Elfmeterschießen, darauf trainierst du dich ja auch nicht. Du trainierst dich ja am Ende eigentlich immer auf ein 90-Minuten-Spiel.
Ja.
Boah, das ist doch eine krasse Belastung, finde ich. So, wenn ich mir das so vorstelle.
Olli, ich schau gerade auf die Uhr und ich will ein Thema noch ein bisschen unterbringen. Deswegen, ich catch deine Emotionen. Ich kann zu deiner Euphorie noch gerade gar nichts mehr beitragen. Sorry, Bro. Aber wer, glaube ich, sehr euphorisch war, nehme ich einfach mal als Überleitung, habe ich mir vorhin zum Frühstück gegeben, den Stadion-Vlog von Simon Schildgen, a.k.a. dem Gamer-Brösler.
Da habe ich nur den, wie heißt's? das Thumbnail gesehen.
Ja, und ich sag mal so, meine Freunde, Bundesliga kommt demnächst, zweite Bundesliga hat begonnen und was war das bitte für ein Wochenende? Angefangen am Mittwoch, am Freitagabend mit dem Auftaktspiel hier Köln gegen Hamburg.
Hamburg.
Das Baumgart-Duell und Hamburg sah gut aus.
Ja, taktisch sahen sie vor allen Dingen gut aus. Sie hatten krasse Abläufe drin.
Ja.
Ich warne nur, Hamburg hat oft, auch ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch gegen Schalke, immer einen guten Start und so. Also ich bin froh, dass Hamburg gewonnen hat und freue mich für die. Für die Kölner tut es mir auch ein bisschen leid.
Ja.
Die haben halt aber auch Schwierigkeiten, sich irgendwie, die haben ja, ne, diese Transfersperre bis zum Winter. Das heißt, die können natürlich auch nicht, gerade was die Offensive betrifft, sich da krass verstärken, außer mit jungen Spielern aus der Jugend. Ja, ich fand zwar zeitweilen sogar gar nicht so unoffen das Spiel,
Ja.
aber Hamburg hat schon dominiert, also das kann man schon sagen.
Also ich habe halt die erste halbe Stunde habe ich aktiv wirklich geschaut und da sind ja auch die Tore gefallen und dann war es eher so ein ja, war es eher so, ich schaue ab und zu rein, weil dann zeitgleich halt noch das Basketballspiel Deutschland-Frankreich lief. Aber ich muss sagen, auch ohne jetzt zu lange in diesem Spiel kleben zu bleiben, also so interessiert war ich noch nie am ersten Spieltag der zweiten Bundesliga. Ich muss sagen, ich konnte fast nichts sehen, was auch damit zusammenhängt, dass ich einen gewissen Sportanbieter nicht mehr bezahle. Aber so, ich hab schon gebannt irgendwie am Handy die ganze Zeit auf den Ticker geguckt, hab dann irgendwie so mitbekommen, okay, was geht auf Schalke gerade ab? Mich hat interessiert, was macht Miro Klose als neuer Cheftrainer beim Club? Was geht in
Wie
der
hat denn der
ganzen
Club
Liga?
gespielt?
Der Club hat 3-2 verloren gegen KSC, die aber auch, sag ich mal, nett ungefährlich die Saison sind. Mit Hannover ist zu rechnen. Ich glaube, von denen, wo man es eigentlich erwarten sollte, dass die gut sind, wird nur Darmstadt, sag ich mal, keine Höchstleistung prognostiziert.
Ja, nur weil die jetzt aber auch halt verloren haben, 2-0. Ich guck gerade mal so über den Spieltag noch drüber. Lautern solide, Hamburg solide, Düsseldorf, ich glaube, Düsseldorf wird dies Jahr auch wieder stark werden. Ja, dann muss man eh gucken, so ein erster Spieltag ist immer schwierig. Ich frage mich, ob du dieses Gefühl hast, also ob du das noch nie so hattest, aber für mich ist das ganz häufig die ersten zwei, drei Spieltage von der zweiten Liga, die finde ich immer sehr interessant, weil halt noch kein Bundesliga-Fußball läuft.
Ja.
Und irgendwann ist es mir dann natürlich auch so mit so übertrieben viel Fußball, nicht, dass ich dann das nicht verfolge, aber ich guck's dann zumindest nicht aktiv, außer einzelne Spiele. Das ist
Ja.
natürlich auch irgendwann ein bisschen viel.
Ja, klar.
Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal abnimmt. Wir können ja in ein paar Wochen auch nochmal drüber sprechen.
Absolut nimmt
Und
das ab. Das
wie
ist
tief du
mir.
dann noch drin bist. So, da bin ich dann gespannt.
Also, ich sagte, ich werde gar nicht mehr tief drin sein. Ich werde die Tabelle ab und zu mal im Blick haben. Ich höre einen Podcast, ganz, ganz liebe Grüße an Kollegen von Wichtig ist auf dem Platz. Da sind ein Bremer, ein Schalker, ein Kölner und einer von Pauli. Und die Kräfte haben sich verschoben. Müsste man schon fast sagen. Aber die thematisieren deswegen auch sehr, sehr viel zweite Liga. Und über Calcio kriegt man ja auch Einblick in die zweite Liga immer
Genau.
mal.
Also
Deswegen.
gebildet und da drin sein, das bin ich dann schon. Ich schaue halt einfach nur nicht so viel immer live, das muss ich halt sagen.
Ich muss auch sagen, als ich mir jetzt vorhin den Stadionblock von der Felddienst-Arena angeschaut habe, ich habe halt echt überlegt, wann habe ich das letzte Mal ein Spiel auf Schalke gesehen? Das ist lange her, glaube ich. Also, es war sehr ungewohnt, das Stadion zu sehen, sagen wir mal so.
Ja, ich habe ich habe schon von Broski viele Stadionvlogs mir angeguckt. Kann ich schon sagen. Ich habe noch was Kurzes. Und nur, auch wenn es gerade noch ein bisschen off-topic ist, einfach schaut euch das an. Ich glaube, am Freitag boxt Nelvi Tiafak gegen Diego Lenzi im Superschwergewicht. Und er hat auf jeden Fall eine Bronzemedaille sicher. Das ist, glaube ich, Halbfinale. Und entweder gewinnt und kann dann um Gold boxen oder wenn er es verliert, dann hat er automatisch halt Bronze. Der Typ ist krass. Der ist 125 Kilo, eine Maschine.
Okay.
Sehr geiler Boxer, sehr angenehm, sehr sympathisch. Kurz eingeworfen. Aber was ich noch zur zweiten Bundesliga noch loswerden wollte, hast du das Trigo-Ranking gesehen von Calcio Berlin?
Ja.
Calcio Berlin? Ja, genau, zur zweiten Bundesliga.
Ja.
Ich bin schon sehr gespannt auf das. Also es fehlen ja noch ein paar Trikots. Ich weiß nicht, ob alle Heimtrikots zumindest sind schon da, aber noch nicht alle Auswärtstrikots. Ich bin natürlich wieder auf Calcio Berlin erste Bundesliga-Trikot-Rankings gespannt.
Auf jeden Fall bin ich auch gespannt. Ich weiß auch noch nicht, unser Auswärtstrikot fehlt noch, oder?
Es wird auf jeden Fall noch eins geben. Es wird nicht vier Trikots geben. Wir hatten ja auch mal vier.
Ja, genau.
Aber es wird noch eins geben. Mein Neffe, dem gefällt das Orangene besser
Die
als die
Kippenschachtel.
Marlboro-Schachtel. Ja.
Ja, ich bin echt noch unentschlossen. Ich bin mal gespannt, was das zweite Trikot, also das Auswärts wird. Dieses Ausweichtrikot finde ich auch ganz geil. Könnte auch darauf hinauslaufen, dass ich mir das hole. Es wirkt für mich halt eher schon fast, also vor allem vom Eintracht-Gedanken her, wie ein Torwart-Trikot, weißt du? Aber ich werde es mir auf jeden Fall, also irgendein Trikot werde ich mir wie jedes Jahr holen.
Ich glaube, es wird ein klassisch schwarzes Trikot noch geben. Man
Ja.
hat jetzt so ein knallfarbenes, das Orangene. Man hat ein weißes. Dann wird es noch ein dunkles schwarzes geben.
Ja, oder ein
Könnte auch nur,
rotes.
aber rot. Aber rot und orange ist so nah beieinander.
Ja,
Kommt nicht,
true,
glaube ich, dass
true.
es. Also, ist jetzt trotzdem weiter weg. Aber rot und orange sind näher aneinander als schwarz und orange.
Ja, gebe ich dir. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen.
Wir haben auch eins heute überhaupt nicht, das hatten wir letzte Woche angekündigt, haben wir heute gar nicht aufgegriffen. The Race, ich weiß nicht, ob wir da irgendwann nochmal drüber sprechen, wahrscheinlich schon.
Ja.
Vielleicht nochmal einen kurzen Part, wenn wir heute aber nicht mehr schaffen.
Nee.
Hast du noch irgendwas Wichtiges? Leg dir noch was auf der Zunge.
Nee, es ist anscheinend nicht so wichtig, dass mir jetzt im Kopf geblieben ist. Irgendwas war noch, aber bestimmt kann es auch auf nächste Woche warten.
Ja, dann können wir doch den hier so richtig deutsche Sprichwörter raushauen, den Sack zumachen.
Den Sack zumachen. Ja.
Oder was ist noch so zum Beenden? Was kann man da noch sagen? Sack zumachen, die Sache
Die
abrunden.
Sache abrunden, einen klaren Cut setzen.
Ja, gibt's noch so Old Man, nicht Jokes, aber Sprüche. Ja, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall Old-Man-Sprüche und damit enden wir hier jedes Mal. Und ihr wisst natürlich, ihr wisst schon, und was auf euch zukommen wird. Von daher wünschen wir euch auf jeden Fall einen guten Wochenstart. Hoffentlich nochmal gutes Wetter. Ist ja auch ein bisschen wechselhaft und regnerisch zwischendrin. Wir halten die Stange. Nächste Woche müssen wir gucken, noch wegen Aufnehmen. Ich bin nächstes Wochenende in München und komme erst sonntags wieder. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich auch irgendwann eher spät sonntags aufnehmen. Also verzeiht uns, falls die Folge nächste Woche ein bisschen später kommt.
Wir
Seid
gucken
mal.
mal. Ja, kriegen wir.
Genau, seht uns das nach.
Die Folge wird
Und
kommen auf jeden
sonst,
Fall, ja.
wenn du ja auch nichts mehr hast, dann würde ich einfach sagen, startet gut in die Woche, habt viel Kraft und Energie, verteilt Liebe und saugt auch Liebe auf und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird?